Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum zweiten Teil eines Gesprächs über Lyrik unter dem Titel »Mit Gedichten durch den Tag«. Wie Lyrik das Leben begleiten kann, besprechen Falter-Herausgeber Armin Thurnherr und Kronenzeitungsjournalist Klaus Bandi. Die beiden Journalisten, die für Medien stehen, die immer wieder heftig miteinander im Streit liegen, haben über die sozialen Medien, konkret über Twitter, festgestellt, dass sie eine Faszination für Gedichte teilen. Wie genau das gekommen ist, erzählen sie im ersten Teil dieses Gesprächs. In diesem zweiten Teil einer Veranstaltung am Theater Kosmos in Bregenz geht es um Gedichte von Friederike Mayröcker, Ronja Ottmann, Rainer Maria Rilke, Peter Rühnkorff, Wisława Szymborska und Thomas Tranströmer, vorgetragen von Sabine Lorenz. Es moderiert der Literaturarchivar und Germanist Jürgen Thaler.
Und kommen jetzt zum nächsten Gedicht, ganz ein schönes Gedicht. Geschrieben hat es Friederike Mayröcker.
Leibenfrost. Über der Silhouette der Dächer ein Wolkengebirge, violett und blau. Eines der Fenster spiegelt zur Hälfte den bunten Lampenschirm, das andere rahmt einen funkelnden Stern. Die Dielenbretter knarren bei jedem Tritt. Im Glas die schwarze Rose, bizarr vertrocknet, raschelt im Lufthauch. Hang des Herzens geplättet und jeder Schall. Oder des Postknechts Acker. Sperlinge fallen aus dem Gebälk.
Frost, der Mauersegler von Frost, ist der Sperling über den Dächern von Wien. So wandern auch die Vögel durch die Lyrikgeschichte. Herr Pandi, Leibenfrost.
Ich glaube aber, die Mayröcker ist ein klassisches Einzugsgebiet Thurn.
Ja.
Das ist die Aufmerksamkeit. Ist schon ganz nervös geworden, Entschuldigung.
Es ist nicht so, dass Klaus Pandi nichts dazu sagen darf. Er soll. Leibenfrost ist ein Rätsel. Ich habe nachgeschaut, versucht darauf zu kommen, was Leibenfrost ist. Leibenfrost war ein großer Weinkenner und Weinhändler und Hoflieferant im 18. Jahrhundert.
Und du hast das Internet befragt.
Ich habe das Internet befragt und habe da ein bisschen geschaut, weil es ist ein merkwürdiges, und dann später war es auch ein Wirtshaus. Also möglicherweise hat es...
Welchen Bezirk?
So, ich glaube im 9. Aber,
schlecht.
Aber, oder 7.
Nein, ich weiß es nicht, aber es geht schon
auf. Also nicht im ersten. Das ist sozusagen ihre offensichtlich ihre Wohnsituation, mit der, also was ganz Privates. wo sie beim Fenster rausschaut und dann schildert, was passiert. Also wenn man weiß, wie die alten Wiener Wohnungen sind, dann wenn man da geht, manchmal, ich wohne auch in einer solchen, manchmal am Abend, wenn es still ist, geht man von einem Zimmer ins andere und 5 Minuten später geht einer zurück. Das sind die Bretter, die nachgeben, das ist der Gang, also das sind so die Dielenbretter, die knarren. Und wenn man weiß, wie es bei ihr ausgeschaut hat, in dieser unglaublich chaotischen Wohnung, da kann man sich eine schwarze Rose, die bizarr im Glas vertrocknet, gut vorstellen. Der Lufthauch ist dann ein bisschen schwieriger, aber dann kommt der Bruch, ja, und es dringt sozusagen von außen die Realität ein. Hang des Herzens geplättet und jeder Schall oder des Postknechts Acker, habe ich auch nicht ganz verstanden, aber doch so, dass von außen so ein relativ lautes Signal in diese Idylle eindringt, eine Meldung. Post bringt ja meistens einen Brief oder Nachrichten, was nicht dazugehört, was aber den Hang des Herzens plättet. Also das Herz will sich in dieser Idylle da einrichten, geht aber nicht. Dann kommt noch das Wort Acker, das ist natürlich an Friedhof gemahnt auch oder an ganz was anderes, Landwirtschaft, wie auch immer. Und dann, was wieder in ihrem Haus sein kann oder überall, sozusagen eine komische Situation, bis tragisch, bis weltkatastrophal, Sperlinge fallen aus dem Gepäck. Total lapidar, also 3 Welten in 12 Zeilen oder so.
Ich bin sehr froh, dass der Armin Thurn Herr Leibenfrost gegoogelt hat. Ich habe es auch gegoogelt, habe es nicht gefunden. Also, weil ich habe gesagt, was kann das
sein? Wir machen mal einen Internetkurs.
Schauen, für Lyrikexperten.
Was das sein kann.
Ich kann ja mal im Grimmschen Wörterbuch nachschauen.
Ich habe dann, ja, und ich habe aber dafür was anderes assoziativ für mich gefunden, habe mir das dann noch da selbst gebastelt, ausgedruckt, ein Klassiker. Jakob von Hod ist nur die beiden letzten Strophen. Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. Die Eisenbahnen fallen von den Brücken. Und irgendwie musste ich bei den Sperlingen daran denken. Aber das nur so als bisschen Klugscheißerei am Rande.
Einmal die Mayröcker. Ich hatte ja mal das Vergnügen, in der Wohnung von der Mayröcker zu Gast zu sein. Und da gibt es keine schwarzen Rosen, da gab es nur Papier. Und es sah so aus, als wären da Lawinen um dich herum abgegangen. Und man bahnt sich da wie ein Schneemann, also wie ein Arbeiter der Wiener Betriebe, so mit der Schneeschaufel den Weg durch. Und da war sie schon relativ alt, die Friederike Mayröcker. Und als ich da hingegangen bin, haben die gesagt, du musst total vorsichtig sein, immer ganz höflich sein. Und hin und her und her und hin. Und in Wirklichkeit war das eine total lustige Begegnung. Sie hat gerade Essen auf Rädern ausgefüllt. Was soll ich morgen essen? Ja, da soll ich Fisch nehmen. Dann nehmen wir lieber Spaghetti Bolognese. Und die Wohnung, es waren 2 Wohnungen im 5. Bezirk übereinander, alles vollgemüllt, also vollgestellt. Und die Experten wussten, hinten im 8. Zimmer links, da gibt's noch Gedichte aus den 50er Jahren, da müssen wir mal hinschauen, wenn sie mal lang gestorben ist. Da war nämlich eine untere Wohnung, da war die schon 20 Jahre lang nicht mehr. Und oben hat sie gelebt in diesen extremen Papier, ausgestellten Papierarbeiten eigentlich. Und dann entstehen dort, und das finde ich halt so wichtig und so bildlich, dann entstehen da solche filigranen Texte, die dann mit der Schreibmaschine getippt werden. Und das war natürlich von der Mayröcker, das war eine wahnsinnig gebildete, wahnsinnig belesene Autorin, Lieblingsautor, Derrida und so weiter. Also unter dem hat sie es eigentlich nicht gemacht. Und da kommen so Wortschöpfungen wie Leibenfrost und jeder Schall, was so ein bisschen so wie Zählern eigentlich klingt, heraus. Und es bleibt immer da ein Rest von poetischer Unzugänglichkeit eigentlich übrig. Aber das macht ja auch große Kunst eigentlich aus. Und ich bin Mayröcker-Fan, gebe ich offen zu. Sie, du?
Ja, Mayröcker ist einfach fantastisch. Also Mayröcker hat auch auf ganz andere Art und Weise diese Atmenqualität, ja? dieses Leichte, diesen Wortrausch, ja? Aber den kontrollierten Wortrausch. Ja? Große Kunst.
Gott hab sie selig. Okay, wir machen wieder weiter mit einem.
Aber ich stimme zu, ich habe sie mal moderieren dürfen. Da war sie aber noch 80, also relativ jung, ja. Und das war eine große Veranstaltung in der Stadthalle und ich hab dann wirklich gebankt, wie sie aufgetreten ist. Der Jandl war auch dabei. Und sie hat so blass und so schwächlich gewirkt. Ne? Und in dem Moment, wo sie zu lesen begonnen hat, war sie kräftig. Ja? Also,
Wir waren dann unten beim Wirten ums Eck, also da ist auch nicht Leibenforst, sondern so ein jugoslawisches Gasthaus. Da war die Fritzi, hat ein Bier getrunken und Würstel gegessen und gar nicht zarte Dichterin. Na,
einer meiner schönsten Anblicke, das habe ich einmal beschrieben, im lang vergessenen Wirtshaus Koranda in Wien. Das war so ein Künstler, aber auch Volkswirtshaus. Da saßen neben dem Eingang, also auf der ganz langen, es war 50 Meter langes Theke, am einen Ende saßen Künstler und vom Schillerplatz und von der Akademie und am anderen Ende neben der Tür saßen Jandl und Mayröcker nebeneinander wie zwei Vögel auf der Stange, haben ein Gulasch gegessen, ein Bier getrunken und kein Wort gesprochen. Ne? Eineinhalb Stunden lang und dann sind sie wieder gegangen. Habe oft angeschaut, dieses Bild. Ja? War natürlich zu ehrfürchtig, um hinzugehen, was du fragst, tut man nicht. Ja? Aber es ist ein sehr schönes Bild, das mir bleibt.
Armin, du hast mitgebracht ein Gedicht, für das überraschendste Gedicht des Abends von Ronja Ottmann. Wie bist du darauf gekommen?
Ich habe den Band von ihr bei Hansa erschienen, Titel habe ich jetzt vergessen, aber diese Gedichte gefallen mir ausnehmend gut. Dann habe ich dann natürlich auch geschaut, wer das ist. Das ist eine junge, ihr Vater ist Kurde, sie ist kurdischstämmig und sie schreibt auch in der FAZ eine Kolumne über Probleme der zweiten Generation, Migration, aber sie schreibt, und das ist ganz anders als diese Gedichte, die sie da schreibt. Also sie ist einfach eine gute Lyrikerin.
Und hier ist ja die Ronja Ottmann erst durch den Armin Duren her bekannt gemacht worden. Plötzlich war sie da, von einem Tag auf den anderen war sie bei Ihnen, haben Sie sie mir, und dann plötzlich, also in einem war sie. Wirkten sie mir schwer verliebt, weil sie haben mir dann tagelang immer wieder Ronja Ottmann Gedichte geschickt und ich musste mich auch erst mit ihr vertraut machen und sie ist wirklich tatsächlich wunderschön und es war aber bei ihnen plötzlich war sie da. Ich weiß nicht, warum sie ihnen so über den Weg gelaufen ist.
Und wenn wir das Gedicht hören, dann werden wir merken, es gibt ja doch einen geheimen Faden in diesem Abend. Aber den werden wir jetzt nicht.
Er bildet sich beim Lesen heraus.
Spoilern tun wir jetzt nicht.
Damit die Bäume nicht vergessen, was sie gesehen haben. Wonach du suchst, ist leise. Eine Landschaft, in der das Geröll sich verliert, ein Haus aus dem Feuer schlägt, ein Vorhang aus Polyester, spitzen Rosenranken weiß, der Falten wirft im Wind, ein Holzverschlag zwischen Maulbeeren, Tauben, was fliegt und stürzt ins Grau. Es war März und kommt nicht wieder. Du hast den Himmel abgesucht, die Felsen wie die Tauben. Ihr zerschossenes Gefieder unter Quitten und Mandeln. Im Abhang ein zusammengefaltetes Dorf. Wonach du suchst, wie nach einem Taschentuch, weiße Blüten, deine Wunden. Zwischen Hügel und Hof, wo du es verloren hast. Das schreibst du ins Holz.
Also das ist offensichtlich eine Kriegsszene, insofern auch sehr zeitgemäß, wenngleich aus einer anderen Weltgegend als die, an die wir gleich denken, wenn wir an Krieg denken. Aber es ist eine Szene, wo was Katastrophales passiert ist, auch ein Brand, wie bei Frost, aber offensichtlich ein Brand aufgrund eines Bombardements, weil das Haus ist zusammengefaltet. Den ersten Satz, den verstehe ich nicht ganz, aber vielleicht kann mir da jemand von euch helfen. Was du suchst, ist leise. Das ist ein sehr rätselhafter Satz, aber dann wird es eigentlich immer klarer, worum es geht. Es geht um eine verstörende Erinnerung eines Verlustes. Und wieder, wie auch bei Frost, klammert sie sich da auch an die Vögel mit zerschossenem Gefieder. Allerdings gibt es weniger zu klammern. Also es kommt so eigentlich aufs Erste fast idyllisch daher, wenn man die Sprache hört, wenn man sich dann die Bilder überlegt und wenn man es einsinken lässt, merkt man, wie stark der Schmerz eigentlich da ist über diese kümmerlichen Reste, die noch da sind. Vielleicht ist das die Erklärung für das Leise und das macht es, finde ich, besonders eindrucksvoll.
Also für mich ist auch, der Armin Thurn hat schon gesagt, diese Wucht dieses zarten Satzes, nämlich ein zusammengefaltetes Dorf, ist ja in Wahrheit ein zarter, ein fragiler Satz. Und wenn man sich dann aber den Satz plötzlich vorstellt, erfasst er einen ganz, ganz tief. Und ich kann die Frage vom Armin Thurner jetzt auch nicht beantworten. Nur wenn man sagt, wenn man erst, wonach du suchst und sieht, dass es korrespondiert mit der 9. Zeile, du hast den Himmel abgesucht. Und ich finde, dass es eigentlich nach dem zusammengefalteten Dorf ist, du hast den Himmel abgesucht, ist für mich eigentlich die zweitstärkste Formulierung. Wenn Sie mich jetzt fragen, warum, sage ich, so genau weiß ich es nicht, aber du hast den Himmel abgesucht, ist, glaube ich, etwas, das sich auch jeder irgendwie auch aus dem zusammengefalteten Dorf heraus vorstellen kann, wenn man, was immer man da oben sucht.
Ich meine, so Gedichte sind natürlich auch bedeutungsoffen. Und wenn ich das spontan versuche, glaube ich, dass das auch referiert quasi auf die Erwartungshaltung des Lesers, der Leserin, dem Gedicht als solches gegenüber. Ja, wonach du Leser, wonach du suchst, ist leise, aber das, sozusagen, das unterwandere ich jetzt und ich baue dir ein Bild auf und zerstöre deine Hoffnung in einem leisen Gedicht.
Ja, ich glaube, also der erste Gedanke ist natürlich eine Drohne oder sowas, ja, aber das ist ein bisschen, wäre mir zu plump auch. Ja. Ich glaube auch, dass es eher in diese Richtung geht.
Großartiges Gedicht. Ein großartiges
großartiger,
Gedicht.
Ein großartiger, Autorin. Großartige Autorin, ja.
Ich glaube, wir machen weiter. Auch mit Blick auf die Uhr. Die Zeit vergeht wie in einem Gedicht von Rilke. jetzt kommt quasi das schon angekündigte Gedicht der großen polnischen Lyrikerin.
Ja, ich würde... Eigentlich gehört sie ja wirklich dem Armin Thurner, die Szymborska, aber ein bisschen gehört sie mir auch und sie gehört uns allen. Und wenn Sie dieses Gedicht hören, ja, hören Sie sich es an, Sie merken einfach, wie es uns eigentlich wirklich uns allen unbegrenzt gehört.
Psalm. Wie undicht sind doch die Grenzen menschlicher Staaten. Wie viele Wolken schwimmen straflos darüber hinweg? Wie viel vom Sand der Wüsten rieselt von Land zu Land? Wie viele Bergsteine rollen auf fremden Besitz in provozierendem Aufprall? Muss ich hier Vogel für Vogel aufzählen, wie er fliegt oder wie er sich setzt soeben auf den gesenkten Schlagbaum? Und wäre es gar ein Spatz, schon ist sein Schwänzchen drüben, sein Schnabel aber noch hüben und obendrein, wie er zappelt. Von ungezählten Insekten erwähne ich nur die Ameise, die zwischen dem linken und rechten Schuh des Grenzschutzpostens auf dessen Frage, woher, wohin, sich zu keiner Antwort bequemt. Oh, diese ganze Ordnungswidrigkeit auf allen Kontinenten auf einmal zu sehen. Schmuggelt dann nicht vom anderen Ufer die Rheinweide über den Fluss das hunderttausendste Blatt? Wer sonst als der Tintenfisch, langarmig, dreist, verletzt die heilige Zone der Hoheitsgewässer? Kann überhaupt von Ordnung gesprochen werden, wo man nicht einmal die Sterne versetzen kann, damit man weiß, wem welcher leuchtet. Und dann das tadelnswerte sich breitmachen des Nebels, das Stauben der Steppe in alle Weite, als wäre sie nicht in der Mitte geteilt. Und das Übertragen der Stimmen auf willigen Wellen der Luft, des Lockgepiepses und des bedeutsamen Glucksens. Allein was menschlich kann wahrhaft fremd sein. Der Rest ist Mischwald, Maulwurfsarbeit, Wind.
Ja, ein Mussgedicht. Und auch wenn ich immer dann versucht bin zu sagen, man muss sich mit eigenen Gedanken, hier kommt man nicht ganz umhin, sich an den klassischen Interpretationen zu halten und versuche gar nicht erst, man kann es versuchen, aber es gibt, es ist so klar beschrieben worden, immer wieder, wie man befreit von menschlichen Begrenzungen und wie der Mensch immer wieder versucht, Grenzen zu schaffen und wo ist diese eine Passage? Und wer es gar ein Spatz schon, ist sein Schwänzchen drüben. Wir versuchen immer wieder Grenzen und Begrenzungen zu schaffen, aber die Natur schert sich nicht drum.
Ja, ich finde, die Frau Szymborska ist der unwahrscheinliche Fall einer witzigen Metaphysikerin. Ja, dass die hat doch, also diese, zum Beispiel das provozierende Geröll und so, aber sie übertreibt es nicht. Ne? Sie lässt es immer so schön, sie ist einfach cool. Ja? Sie findet immer das richtige Maß und sie stellt nicht den dicken Zeigefinger auf, sondern sie sagt so lapidar, schau, so ist es. Das Problem sind wir. Das könnten eigentlich unter viele ihrer Gedichte schreiben. Und die Art, wie wir das Problem sind, die bringt sie auf unnachahmlich elegante Art und Weise raus. Und sie war ja auch eine wirklich besondere Frau, besonders witzig auch und auch verschroben. Sie hatte zum Beispiel die Angewohnheit, in ihrer Wohnung, wenn man eingeladen war, sie hatte eine kleine Wohnung in Krakau, da war man aufgefordert, ein besonders absurdes Mitbringsel mitzubringen. Also so zum Beispiel Feuerzeug in Form eines russischen Panzers oder sowas in der Art. Ja. Und das wurde dann eine Tombola veranstaltet als Höhepunkt des Abends und die Geschenke wurden da unter den Gästen verlost. Nur das Schönste hat sie sich immer selber behalten. Also sie war echt schon eine ganz witzige.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Auch.
Wie haben Sie das Gedicht gefunden? Oder wann hat das Gedicht Sie gefunden?
Szymborska findet mich immer wieder. Und wie Sie mir die Aufgabe gestellt haben, 5 oder 6 Gedichte zu suchen, ich war wirklich tagelang verzweifelt, weil ich hatte so grandiose Fantasien, was ich da für heute alles präsentieren werde. Und dann habe ich nichts davon gefunden, war mir aber ganz sicher, dass es irgendwo ist. Aber ich wusste, entweder wusste ich den Autor nicht mehr, das Gedicht nicht mehr. Und wenn ich das Gedicht und den Autor wusste, wusste ich nicht, wo das Buch ist. Und die habe ich dann gefunden und war schon sehr stolz.
Aber es gibt bei Suhrkamp, glaube ich, gibt's ein Band, 100 Gedichte. Und es gibt natürlich so ikonische Gedichte von ihr. Hat sicher jeder von Ihnen schon mal was gehört über den Vermeer im Reichsmuseum. Das Gedicht heißt Reichsmuseum, ist ganz kurz, wo die Pointe dann ist. Also am Schluss, solange das Mädchen auf dem Bild von Vermeer die Milch aus dem Krug gießt, ist die Welt noch in Ordnung. Ne?
Und man kommt, das muss man auch noch sagen, Amenturne hat schon einmal gerügt, jetzt muss ich mir doch mal die Rüge abholen, aber man kommt nicht umhin, auch wenn man hier und jetzt immer sieht, kommt man eigentlich, weil es immer so schön passt, muss man sagen, kommt man am Szymborska nicht herum.
Ja, aber ich möchte noch ein anderes Thema kurz ansprechen, wir kommen dann auch bei anderen Gedichten noch drauf. Nochmal, das Gedicht ist ja entstanden in den Mitte 1970 und ist natürlich auf Polnisch im Original und ich glaube, dass die Energie, die in diesem Gedicht steckt, die in dieser Lakonie, vielleicht auch in der Übersetzung jetzt auch zum Ausdruck kommt, wird es im Original schon auch haben, wissen wir nicht. Unser Polnisch ist ein bisschen eingerostet. Das ist natürlich auch schon ist eine Form des politischen Sprechens und aber eine Form von so einer lakonischen Dringlichkeit, die solche Gedichte auch haben, wenn sie natürlich in diesen sogenannten Ostblockstaaten, in den kommunistischen Staaten, dort hineingesprochen werden. Und es hat einfach, finde ich, immer so eine ästhetische Kraft, die oftmals eben Gedichte haben oder auch Kunst hat, die unter solchen politischen Bedingungen auch entstanden sind. Also ich denke jetzt an die Kunst aus Rumänien, auch aus Ungarn. Und deswegen ist es interessant. Und bei uns dichten sie halt so, ne? Irgendwie über ihre eigene Kindheit.
Ja. Wobei die Szymborska ein bisschen ein Spezialfall ist, weil die hatte eine Jugendsünde, sollen wir auch nicht verschweigen. In den frühen 50er Jahren hat sie mir ein Stalin-Gedicht gemacht. Ne? Und zwar ein Stalin-Lobgedicht, also nicht so wie der Mandelstamm, der ein Stalin-Gedicht machte und daraufhin in den Gulag kam und dort gestorben ist. Aber sie war sozusagen eine Jungkommunistin und hat sich dazu hinreißen lassen, hat sich davon aber dann sozusagen distanziert und war dann später und da bald danach völlig unvereinbar für die polnische kommunistische Partei und für das System und hat dann tatsächlich also sich nicht exponiert, aber doch riskiert, ja, im Rahmen des Möglichen.
Wir wandern auf unserer literarischen, lyrischen Landschaft jetzt in den Süden Österreichs. Kommen nach Kärnten zu den slowenisch sprechenden Kärntnern und hören ein Gedicht des verstorbenen Autors Fabian Hafner in der Übersetzung von Peter Handke.
Erwartungen der Kindertage. Erwartungen der Kindertage, niemals verwirklicht. Verloren haben sie sich im Meer der Unmöglichkeit. Schmucke Bilder, wundersame Stimmen, Burgen auf Bergeshöhen. All das habe ich verloren mit dem Heranwachsen. Und was habe ich dazu gewonnen? Und was ist mir geblieben?
Ja, ich glaube, da muss man jetzt gar nicht mehr wahnsinnig viel dazu sagen, außer wenn Sie mich fragen, wie bin ich zu ihm gekommen? Ich bin natürlich über Peter Handke zu Hafner gekommen. Und ich kann auch, glaube ich, wir haben so ein bisschen da manchmal oft, ich glaube, Armin Duren hat immer so ein bisschen Berührungsängste bei Handke, deshalb bringe ich ihn immer wieder gerne, weil ich spüre bei ihm heraus einen, das sind, glaube ich, natürlich muss man ihn gut finden, aber irgendwie tut er sich schwer, deshalb bringe ich immer alles gerne, was mit Handke zu tun hat, rein. Und wenn ich es aber dann nochmals über Hafner bringe, diese Form der Fantasie und auch der Rückgewinnung und des Behaltens, wir werden das noch einmal in einem anderen, so ein ähnliches Motiv kommt noch einmal. Und wenn man weiß, wo der Fabian Hafner aufgewachsen ist und auch die gewisse Parallelen zum Peter Handke nehmend, finde ich sozusagen auch die Rückschau und das Gefühl für Kindheit und Rückblick hier wunderschön zusammengefasst. Aber noch einmal, es ging mir natürlich auch um Peter Handke.
Ich sage hier nichts gegen Handke. Handke ist ein großer Schriftsteller, der politisch teilweise verirrte Meinungen, Meinungen anhängt, aber die mit seiner Dichtung nichts zu tun haben. Und ich bin auch dagegen, es in Debatten so zu vermischen, wie das gern gemacht wurde. Das ist kleinlich und läppisch. Interessant ist in dem Zusammenhang auch, dass die slowenische Dichtung natürlich im Vergleich zu Österreich unglaublich vitale und kräftige ist. Und es gibt dort ganz viele zeitgenössische Lyriker. Ich meine, wir haben in Österreich auch sehr gute, von denen wir einige nehmen hätten können. Das haben wir leider nicht gemacht, aber wurscht. Aber die haben verhältnismäßig mehr. Ja? Der Hafner ist zwar schon tot, aber es gibt dort junge, die wirklich beeindruckend sind. Und in einer Dichte, die erstaunlich ist, auch in einer Qualität, die erstaunlich ist. Auch deswegen ist gut, dass wir da eine wenigstens österreichisch-slowenische Stimme gehört haben.
Ja, und wir wirft schon noch einmal den Aspekt auf das Übersetzen natürlich. Handke ist ja nicht nur ein großer Schriftsteller, sondern auch ein Übersetzer von geschätzten 40 Büchern, quer durch den Gemüsegarten. Hat er viel gemacht eigentlich und früher, das finde ich gerade schade, weil das erschien in der Bibliothek Surkamp, dieser Auswahlband der slowenischen Gedichte von Fabian, den ich persönlich sehr gut kannte. Und das wäre früher ein Motor gewesen. Und die Welt hätte Hafner gelesen. Mhm. Und der Handke hat einfach irgendwie durch seine depperten politischen Äußerungen einfach wirklich 20 Jahre lang Leser verloren. Und das finde ich jetzt so insgesamt einfach schade, dass sowas nicht mehr funktioniert, dass wenn jemand sich da hinsetzt, die Gedichte übersetzt, dass es eine große Leserschaft findet. Deshalb nochmal danke. Ich war überrascht, dass das kam da irgendwie in der Auswahl. Danke dafür. Wir gehen weiter, auch mit Blick auf die Uhr. Kommen jetzt zu einem Gedicht, das ich mir eigentlich irgendwie erwartet habe, weil wir haben ja nicht nur zwei Top-Journalisten hier am Podium, sondern natürlich auch begnadete Musiker.
Na, begnadet.
Ich habe nicht über dich gesprochen.
Entschuldigung.
Jetzt kommt Gottfried Benn, Chopin.
Chopin. Nicht sehr ergiebig im Gespräch. Ansichten waren nicht seine Stärke. Ansichten reden drumherum. Wenn Delacroix Theorien entwickelte, wurde er unruhig. Er seinerseits konnte die Noturnus nicht begründen. Schwacher Liebhaber. Schatten in Nohant, wo George Sands Kinder keine erzieherischen Ratschläge von ihm annahmen. Brustkrank in jener Form mit Blutungen und Narbenbildung, die sich lange hinzieht. Stiller Tod, im Gegensatz zu einem mit Schmerzparoxysmen oder durch Gewehrsalven. Man rückt den Flügel, Erard, an die Tür und Delphine Potocka sang ihm in der letzten Stunde ein Veilchenlied. Nach England reiste er mit drei Flügeln, Pleil, Erard, Broadwood, spielte für 20 Guineen abends eine Viertelstunde bei Rothschilds, Wellingtons im Stratford House und vor zahllosen Hosenbändern. Verdunkelt von Müdigkeit und Todesnähe kehrte er heim auf den Square d'Orléans. Dann verbrennt er seine Skizzen und Manuskripte. Nur keine Restbestände, Fragmente, Notizen, diese verräterischen Einblicke. Sagte zum Schluss, meine Versuche sind nach Maßgabe dessen vollendet, was mir zu erreichen möglich war. Spielen sollte jeder Finger mit der seinem Bau entsprechenden Kraft. Der vierte ist der schwächste, nur siamesisch zum Mittelfinger. Wenn er begann, lagen sie auf E, Fis, Gis, H, C. Wer je bestimmte Präludien von ihm hörte, sei es in Landhäusern oder in einem Höhengelände oder aus offenen Terrassentüren, beispielsweise aus einem Sanatorium, wird es schwer vergessen. Nie eine Oper komponiert, keine Symphonie. Nur diese tragischen Progressionen aus artistischer Überzeugung und mit einer kleinen Hand.
Ja, das ist ein großes Gedicht. Chopin wird uns gezeigt als einer, der ein vollendetes Werk geschaffen hat. Von einem, der ein nicht ganz so vollendetes Werk geschaffen hat, aber doch ein großes, und der dann seine Bewunderung für diesen Chopin auch dadurch wieder zurücknimmt, dass er ihn uns auch als Kranken zeigt, als Schwachen, auch als Kleinen. Aber das Wesentliche ist dann der Entschluss zu einer Form, zu einer abgeschlossenen Form, wie immer groß oder klein die sein mag, sie ist vollendet. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass das Gedicht auch noch mehr an physischen Untertönen hat, ja, die also ziemlich brutal sind eigentlich. Ne? Schwacher Liebhaber, diese ganze Lungenkrankheit dazu. Aber auch dann wieder der interessante physische Zugang zum Klavierspiel, wo die Finger des Pianisten liegen. Auch dass Chopin eine kleine Hand hat. Er spielte auch, also Ben hat sich offensichtlich sehr gut informiert über ihn. Aber als Chopin in Wien mal aufgetreten ist, haben die Kritiker geschrieben, man müsste sich hier unter den Flügel setzen, weil er so leise spielt. Also er war wirklich ein Salonmusiker, sehr zurückhaltend, offensichtlich auch persönlich nicht sehr eindrucksvoll. Das alles wird da nicht verschwiegen, was aber am Ende dann doch die Bewunderung für eben das vollendete Werk erst richtig groß macht. Dieser dieser bittere Beigeschmack, der da bleibt, der macht's. Also es ist nicht ein poliertes Ding, das vor uns steht, sondern es hat auch einen Tropfen Gift dabei, der es so schön macht wie vielleicht die Tollkirsche, die Augen schöner Frauen, sowas. Ne?
Ja, sehr schön. Nur ganz kurz, weil wir ja doch schon eine Zeit, nur ist interessant, dass der Armin Thun und ich auch gleich über den Herrn Dr. Ben ist in dem Fall sehr wichtig, nämlich der schwache Liebhaber ist, in dem Fall ist es der Dr. Ben ganz wichtig, darauf hinzuweisen, nämlich, ich glaube, es ist mehr als ein Tropfengift, weil es kommt gleich zu Beginn der zweiten Strophe steht da, also da wird gleich einmal ordentlich Gift hineingeschüttet und ich glaube, es gibt da, wenn man vielleicht noch darüber redet, wie sich, könnte man darüber reden, wie der Chopin da vor das bürgerliche und adelige Volk gezerrt wird und hinein, darüber könnte man noch nachdenken, aber ich habe eigentlich, wie ich es mir heute durchgelesen habe, gedacht, es ist so lang und anstrengend auch, dass ich dachte, ich muss da jetzt noch den Peter Rühmkorff dazu bringen, weil es ja immer die Schwierigkeit gab, ein Gedicht auf einen Reim auf Menschen, und da gibt es ja den schönen Satz, die schönsten Verse der Menschen, nun finden Sie mal einen Reim, sind die Gottfried Benschen, und ich denke, damit drehen wir das vom kleinen Gift ins andere Gift um.
Okay. Das war quasi das Schlusswort zum Ben-Gedicht. Wir kommen jetzt aber im Prinzip zu einer anderen Spielart des Personengedichts. Und wir kommen von Chopin zu Heinrich Heine. Und es kommt der jetzt eigentlich schon mehrfach erwähnte, spricht für ihn Peter Rühmkorff mit seinem Gedicht das den schönen Titel trägt, Heinrich Heine Gedenklied. Bitte.
Ting, tang, tellerlein, durch Schaden wird man schlau. Ich bin der Sohn des Huckebein und Leder seiner Frau. Ich bin der Kohl und bin der Kolk, der Rabe, schwarz wie Prim. Ich liebe das gemeine Volk und halte mich fern von ihm. Hier hat der Himmel keine Freud, die Freude hat kein Licht. Das Licht ist dreimal durchgeseit, eh man's veröffentlicht. Was schafft ein einzig Vaterland nur so viel Dunkelheit? Ich hüt mein Kopf mit Denkproviant für noch viel schlimmere Zeit. Und geb mich, wie ihr alle glaubt, auf dem Papier. Als trüg ein aufgeklärtes Haupt sich leichter hier.
Du hast es mitgebracht.
Ja, also ganz kurz, wir haben schon erwähnt die Kinderreime und so am Anfang ist gleich einer. Dann ist das natürlich, wird dann gleich konterkariert durch eine Anspielung auf Horaz, also damit es nicht gleich so niedrig bleibt. Ne? Ich habe den Text jetzt nicht da. Sozusagen das berühmte Satz Odi profanum vulgus et artio wird da paraphrasiert. Darf ich kurz schauen? Genau. Ich liebe das gemeine Volk und halte mich fern von ihm. Ne? So. Heine, der spricht, ja, also das ist zuerst ein Kinderreim, dann eine Blasphemie. Also ich bin der Sohn des Huckebein und Leder seiner Frau. Also da wird dann sozusagen Zeus zu einem schwarzen Raben. Und das Ganze ist natürlich ein Andenken an den armen Heine, der da in Paris im Exil schmachten musste, ist aber viel besser geschrieben als die meisten Heine-Gedichte, weil der Rühmkorff einfach ein brillanter, witziger Kopf ist, der einfach seine Materie unglaublich beherrscht. Was ich sehr schön finde, ist auch die Metapher vom: Hier hat der Himmel keine Freude, Freude hat kein Licht. Das Licht ist dreimal durchgeseit, ehe man es veröffentlicht. Also das ist natürlich auch ein Wink an die Zensur oder auch an Selbstzensur und alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen, die Aufklärung damals in Form von Heide auch gegen sich selber treffen musste und der auch nur in Metaphern oft sein Deutschland anklagen konnte. Und trotzdem in all dieser Rotzigkeit und in all den ja, räudigen Metaphern vom Raben und vom Spucken und so weiter, ist es trotzdem eine charmante Liebeserklärung.
Ja, ich glaube, da gibt es nichts dazu zu sagen. Auch ich habe mir nur den Satz, ich liebe das gemeine Volk und halte mich fern von ihm natürlich. Das ganze Gedicht ist großartig, aber diese Botschaft und diese Nachricht und auch die Paraphrase funktioniert auf so viele Arten, dass es einfach...
Vor allem, was man sagen muss, man glaubte immer so, nach dem Krieg war alles düster und nicht mehr so lustig, aber das Gedicht ist 1959 entstanden. Und es wäre der Frische eigentlich, wie quasi eine Spätauslese aus der Mosel, wenn man die heute aufmacht. Also da kommt schon irgendwie so ein Zeitspirit raus, den man mit 1959 in der Tat nicht verbinden würde.
Wobei Rühmkopf ist auch so einer, der schafft eben aus der Zeit über die Zeit hinauszugehen und zwar immer durchgehend. Ja. Der hat, und der ist so virtuos, also der Reim mit den Menschen, den Gedichten, den Menschen, ist ja nur ein Beispiel. Der hat so originelle Reime, da gäbe es 100 andere Beispiele, der ist wirklich unglaublich.
Also wir sind hier der Rühmkopf-Fanclub und wir lesen jeden Tag in nicht nur Rühmkopf-Lyrik, sondern auch seine berühmte Poetikvorlesung Aga, Aga, Zaurim, Zaurim. Pflichtlektüre. Zur Orientierung, wir sind jetzt quasi schon ganz am Ende unserer Veranstaltung angelangt. Es kommen jetzt noch drei Gedichte, von denen nur zwei beziehungsweise drei Zeilen lang sind. Und wir hören das erste von einer Frau.
Ja, auch so wie
Frau.
Bei Bach, muss ich sagen, es muss sein, also Hannah Arendt muss sein, man kann vermutlich darüber länger diskutieren, ob sie jetzt eine große Dichterin ist oder nicht. Ich finde, unabhängig davon, das hier habe ich ausgewählt, werde dann auch gar nicht viel dazu sagen, weil es so für sich spricht, aber möchte nur sagen, Hannah Arendt muss sein.
Der Sturz im Flug gefangen, der Stürzende, er fliegt. Dann öffnen sich die Gründe, das Dunkle steigt ans Licht.
Schon ist vorbei.
Schon ist vorbei und nur ein Satz, keinerlei da als Interpretation oder sonst so, das nur einen Gedanken mitzugeben. Dieses Gedicht, finde ich, für mich kann man, ist nicht vielleicht jeden Tag, aber alle paar Tage aufs Neue anders für sich lesen. Und man wird es immer ein bisschen anders verstehen und so wie ich mich auch in Gedicht und Lyrik herangehe, versuche ich es ein bisschen zu sehen, sehen Sie es mit, wie mit der Traumdeutung. Dahingehend, Sie in Vorarlberg werden das vielleicht nicht machen, aber je mehr man in den Osten kommt, geht man auch manchmal zur Psychoanalyse und da wird man, wenn man dann seinen Traum erzählt, wird dann die Analytikerin fragen, wird Ihnen nicht sagen, der Traum sagt Ihnen das und das so nach diesen Traumdeutungsbüchern, sondern ein guter Analytiker oder eine gute Analytikerin wird Sie fragen, was sagt Ihnen denn der Traum?
Gut, also ich finde Hannah Arendt großartig, aber ich finde sie keine großartige Lyrikerin, wobei ich dieses Gedicht schön finde. Ansonsten finde ich schöner und poetischer eigentlich ihre Porträts von Dichtern. Die findet man in dem Buch Menschen in finsteren Zeiten. Da gibt es tolle Porträts von Bruch, von W.H. Auden, von Brecht und unter anderen. Das ist großartig. Also wollte ich nur anmerken.
Ähnlich, ich versuche es nochmal, ähnlicher Fall wie bei der Frau Bachmann. Man versucht quasi ein philosophisches Problem in ein lyrisches Bild zu bringen. Scheitert manchmal. Mama glückt's. Wir kommen,
ich finde das nicht gescheitert, falls das ist.
Habe ich ja nicht gesagt. Okay. Ich habe bei der Bachmann wurde hier festgestellt, dass es nicht so toll war.
Das ist gut. Das ist auch geglückt durchaus. Ja. Also ist mir eine Ausnahme unter ihren Gedichten, finde ich.
Ich habe auch gesagt, sie war vielleicht nicht, aber das ist.
Jetzt kommt ja gleich ein anderes Kurzgedicht, das auf seine Art natürlich schon zeigt, was.
Also Herr Pandi ist sozusagen, arbeitet ja auch eher so fürs Kurzgedicht.
Ja, obwohl das liest sich kurz, aber wirkt lange.
Epigramm. Die Gebäude des Kapitals. Die Körbe der Mörderbienen, Honig für die wenigen. Hier diente er. Doch in einem dunklen Tunnel entfaltete er seine Flügel und flog, wenn keiner zusah. Er muss sein Leben nochmals leben.
Na, sagte ich, das Ding ist schon hart, weil wenn man so da sitzt und seinem Tageberg nachgeht und dann träumt man so und faltet im Dunkel seine Flügel. Und deshalb habe ich vorhin gesagt, Fabian Hafner, dass ich hier eine gewisse Parallele der Möglichkeit der Wunsch der Möglichkeit des nochmals Lebens in einem Gedicht. Ich finde, präziser und härter geht's nicht.
Das Gedicht kommt von Thomas Tranströmer, schwedischer Autor, verstorben, hat es am Ende seines Lebens geschrieben. Und wir können jetzt nochmal kurz diskutieren, wie wichtig ist es überhaupt zu wissen, wer ein Gedicht geschrieben hat, wie wichtig ist es überhaupt zu wissen, was das für ein Typ war, was eine Frau, was ein Mann, was auch immer. Also so, wir kommen jetzt in die Schlussrunde. Sind so biografische Informationen für euch beide wichtig oder wird auch dann nachgeschaut im Internet und werden Biografien gewälzt? Oder reicht quasi der zu lesende Text?
Ja, ich glaube, es ist wie bei allem Wissen, das ist so ein Netz, das sich fortbaut. Ne? Wenn man mal anfängt, sich mit Dichtung zu beschäftigen, dann liest man auch Texte von Dichtern über Dichtung, dann liest man auch biografische Informationen, dann liest man auch Schriftstellerbiografien, da kommt man eigentlich gar nicht umhin. Ne? Der Joseph Brodsky hat ja mal gesagt, der Vorteil von Lyrik ist der, dass man sich mit Lyrik noch möglicherweise einen Überblick über die Weltliteratur verschaffen kann, weil die Gedichte noch sozusagen in der Menge zumindest repräsentativ bewältigbar sind. Mit Romanen braucht man gar nicht anfangen, ne? Da wird man im Leben nicht fertig damit, aber mit Gedichten hat man eine gewisse Chance. Aber natürlich muss man dann, und die führen auch sozusagen weiter. Ja, es gibt auch viele Dichter, die schreiben Gebrauchsanweisungen dazu. Der erwähnte Enzensberger hat in seinem ersten Edition Surkamp Bändchen hinten den schönen Text, wie entsteht ein Gedicht. Der hat mich als Knaben damals sehr beeindruckt. Und aber alle Orden, der erwähnte Brodsky, oder fast alle, die Gedichte schreiben auch über die Kunst, Gedichte zu schreiben und reflektieren das. Und das muss man schon zur Kenntnis nehmen, also man muss sich schon schlau machen.
Nur da anschließend, ich glaube, es war der Michael Krüger vom Hansa Verlag, der einmal gesagt hat, er versteht gar nicht, warum Menschen so sagen, sie haben eigentlich keine Zeit zum Lesen und lesen dann Unmengen an Krimi und andere Belletristik, wo man eigentlich in 4 Zeilen das ganze Leben haben kann.
Wobei der Krüger auch ein interessanter Mann ist, der schreibt, hat so die Gewohnheit, Tagesgedichte, also Tagebuchgedichte über seine Reisen zu machen. Und das ist auch eine sehr schöne und sehr leicht, also nicht immer, auch eigentlich immer leicht lesbare Sache, die aber trotzdem ja, eine andere Wahrnehmungsqualität auch gewinnt.
Okay, wir kommen zum großen Finale, wahrscheinlich zum bekanntesten Gedicht hier unserer Auswahl der 13 Gedichte, die wir Ihnen jetzt vorgestellt und diskutiert darüber gesprochen haben. Das Gedicht hat mitgebracht Armin Thurnherr. Um was handelt es sich denn?
Ja, es ist ein berühmtes Gedicht von Else Lasker Schüler. Die Else Lasker Schüler war eine Expressionistin, eigentlich eine Mitbegründerin des Expressionismus, hatte auch mal eine Affäre mit dem Dr. Benn, was vollkommen belanglos ist für dieses Gedicht. Aber dieses Gedicht, und sie musste dann als Jüdin auch emigrieren. Das heißt, sie ist nach Palästina gefahren, 2-3 Mal, und konnte dann nicht mehr zurück, weil ihr die Schweizer, sie war schon in die Schweiz emigriert, ihr die Papiere nicht mehr gegeben haben und starb dann in Jerusalem, aber in einer sehr erlesenen Emigrantengemeinde, wieder von Dichtern und Philosophen, Martin Buber, Werner Kraft und so weiter. Karl Kraus hat sie sehr verehrt und hat gesagt, das ist eines der größten Gedichte, die er überhaupt kennt. Und warum das so ist, können wir dann vielleicht nachher noch kurz beschreiben. Aber ich habe mir gedacht, das muss jetzt so auch mal so was Repräsentatives her. Ja.
Ein alter Tibet-Teppich. Deine Seele, die die meine liebet, ist verwirkt mit ihr im Teppich-Tibet. Strahl in Strahl, verliebte Farben, Sterne, die sich himmellang umwarben. Unsere Füße ruhen auf der Kostbarkeit, Maschen tausend, aber tausend weit. Süßer Lama-Sohn auf Moschuspflanzenthron. Wie lange küsst dein Mund den meinen wohl, und Wang die Wange, bunt geknüpfte Zeiten schon.
Elsie Lasker Schüler.
Es ist dann schwer, dass man die Dinge auch nicht zerredet. Ne? Also ich finde auch, Sie haben die Sachen sehr schön vorgelesen. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Vielleicht nur so ein kleiner Hinweis. Dieses Gedicht ist eigentlich ein Gewebe. Ne? Darauf wird ja allgemein hingewiesen. Es ist ein Tibet-Teppich, der aber auch gleichzeitig immer voller Wortschöpfungen ist, neue Bilder macht. Das Teppich Tibet ist was anderes als ein Tibet-Teppich. Man kann sich aber gleich vorstellen, was das ist, obwohl, wenn man darüber nachdenkt, was könnte es sein? Kann ein Teppich Tibet im Wohnzimmer sein, gebaut aus Teppichen, kann aber auch ein rätselhaftes, fernes Land sein und so. Oder verliebte Farben zum Beispiel. Verliebte spielt natürlich darauf an, dass wenn man verliebt ist, die Wahrnehmung der Dinge verändert, die Farben dann sozusagen anders werden, der Himmel, die Häuser, alles wird durch die Verliebtheit, in der man ist, anders wahrgenommen. Und dieser Verliebtheitszustand, der wird uns da als geknüpftes Gebilde vorgestellt und der klingt, der ist farbig. Der ist geknüpft, nämlich auch sprachlich von vorn bis hinten mit sich verknüpft. Und insofern ist er wirklich ein großes Kunstwerk.
Jetzt muss ich da ganz am Ende noch ein bisschen doch vielleicht gegen die Harmonie, die hier sonst einkehrt, sagen. Erstens einmal natürlich ein grandioses Gedicht, wenn man auch bedenkt, zu welcher Zeit diese erotische, dass eine Frau zu dieser Zeit derartig erotisches Gedicht schreibt, ist natürlich ganz, ganz beeindruckend. Aber
1912, glaube ich, oder so. 1910.
Ganz schlecht in Zellen. Aber, und jetzt kommt mein kleines Aber, gegen Karl Kraus und Armin Thurn hier anzuhalten, ist natürlich hart. Aber natürlich ist dieses Gedicht perfekt. Und genau da habe ich aber beginnt mein Problem. An der Perfektion beginnt mein Problem. Da tue ich mir mit der unverständlichen Bachmann, ist mir da schon lieber. Dieses Gedicht ist so schön und so perfekt, das ist so, weiß nicht, wie so ein Vermeer, das mit dem Perlenohrring, so schön und perfekt, dass ich sage, da fehlt was.
Ja, es fehlt was. Es fehlt vor allem die Zeit, noch lang weiter zu diskutieren.
Ja.
Tut mir leid, wir cutten hier an der Stelle. Es fehlt was, es fehlt die Zeit. Es fehlen viele Gedichte, aber es war trotzdem diese 2 Stunden, die wir jetzt miteinander verbracht haben. Da fehlt mir eigentlich gar nichts. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht, war inspirierend. Also herzlichen Dank.
Danke euch auch. Allen.
Sie hörten den 2. Teil eines Gesprächs über Lyrik von Falter-Herausgeber Armin Thurner und Kronenzeitungsjournalist Klaus Bandi. Gedichte gelesen hat Sabine Lorenz, moderiert hat Jürgen Thaler. Die Veranstaltung fand im Theater Kosmos in Bregenz am 29.11.2022 statt. Bei den Veranstaltern bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Ungewöhnliches finden Sie regelmäßig im Falter, konkret jede Woche. Ein Falter-Abonnement ist eine gute Idee. Und wenn Sie noch nach Geschenken für Freunde und Verwandte suchen, dann gibt es die Möglichkeit von Geschenksabos. Informationen im Internet unter der Adresse faltershop.at/Weihnachtsabos oder allgemeiner abo.falter.at. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich im Namen des gesamten Teams. Bis zur nächsten Sendung.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.